Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In dieser brandneuen Folge von Kino oder Couch erzählen wir euch von der neuen Netflix-Serie Ripley.
Dann verraten wir euch, warum ihr die neue Serie der vier Blocksmacher Crooks auf keinen Fall verpassen dürft.
Und es lohnt sich natürlich auch ins Kino zu gehen. Es gibt einen Film namens Monkey Man mit Dev Patel in der Hauptrolle, hat auch Regie geführt. Es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur ins Kino zu gehen, sondern auch diese Folge jetzt anzuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Und man mag es kaum glauben, yes, wir sind alle drei wieder hier vereint im Studio. Anja, Steven und ich sitzen hier schön zusammen. Anja, du hast den Weg aus Krautsand zurück nach Hamburg gefunden.
Hab ich.
Der war lang. Mit dem Bus. Welche Buslinie hast du genommen?
Oh, nee, aber der Weg ist tatsächlich ein bisschen beschwerlich, weil wir ja kein Auto haben. Ne?
Und dann der Anhalter.
Mit dem Rad.
Ach, das wäre noch einigermaßen komfortabel. Nee, wir sind dann tatsächlich mit der S-Bahn und dem Regionalexpress zurückgekommen.
Cool. Aber ja, das klingt wirklich so, als wenn Krautsand so weit weg ist. Ich hatte in Erinnerung, dass im Süden von Hamburg.
Die Hemdens von Hamburg.
Ja, genau. Auf der anderen Elbseite,
so, okay.
Ja.
Nee, gut.
Aber leider nicht mehr mit einer Fähre angebunden.
Musstest du über Berlin umsteigen mit dem Regionalzug.
Und dann gefühlt, zurück.
Ja. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Hast du denn neben der Erholung, die man dir natürlich ansieht, obwohl du immer strahlend wirkst auf uns beide, auch vielleicht etwas geguckt oder etwas, was du heute gerne zum Besten geben möchtest?
Ich muss gestehen, ich habe im Urlaub wirklich gar nichts geguckt. Ich habe gelesen. Das ist immer meine Urlaubsaufgabe. Ich kann es noch. Okay. Ich habe festgestellt, es ist lange her. Ich war mir selbst nicht sicher. Aber ich habe tatsächlich ein Buch fast zu Ende gelesen.
Aber dass das von Gätchen der Einwurf kommt. Kannst du das? Ja.
Nee, ich sag das. Ich habe jetzt hier am Wochenende wieder The Sound of Hans Zimmer und John Williams moderiert mit einem großartigen Dirigenten, da ist Benjamin Pope. Und dessen Joke war immer, als ich ihn gefragt habe, was der Unterschied zwischen Hans Zimmer und John Williams ist, hat er gesagt, John Williams hat seine Musik immer noch handgeschrieben. Ne? Also während Hans Zimmer ja alles macht mit Computern, schreibt das mit der Hand. Und dann hat er immer in die ersten Reihen im Publikum geguckt und hat sich irgendein Teenager rausgesucht und hat gesagt, do you know what a pen is? Deswegen, und dann habe ich immer den Witz gemacht, ja, Moderatoren lesen ja auch nicht. Und dann fanden wir uns beide ganz lustig. Nee, deswegen, entschuldige.
Ich habe natürlich seit unserer Rückkehr wieder fleißig in die Röhre geguckt. Ihr ja auch.
Ja.
Und wir haben so einige Themen auf dem Zettel heute.
Ja, dann schieß doch direkt los mit dem Thema Nummer 1.
Soll ich direkt anfangen?
Ja, ja, natürlich. Also, ja, gerne.
Dann fange ich direkt mit Ripley an.
Mit Ripley?
Ripley, ja. Eine neue Netflix-Serie,
ja,
ne, mit Andrew Scott in der Hauptrolle,
okay,
der gerade hier in All of Us Strangers ganz toll performt hat, im Kino und auch noch performt. Also können alle noch reingehen und sich im Kino anschauen. Und das ist eine Neuverfilmung von dem berühmten Roman von Patricia Highsmith, was ja 1999 schon mit Matt Damon und Jude Law und Gwyneth Paltrow einmal verfilmt wurde.
Ja.
Und davor auch nochmal.
Davor auch schon mit Alain Delon.
Alain Delon, 1960, glaube ich.
Wahnsinn.
Nur ey, die Sonne war Zeuge.
Oh, geiler Film.
Geil.
So hieß der.
So hieß der, ja.
Ah, okay, nee, den kenne ich.
Ja.
Den anderen auch, aber den neuen nicht.
Den neuen nicht. Und der neue ist auch etwas ganz anderes. Ich war sehr überrascht davon. Also wir haben ja vielleicht die Verfilmung mit Jude Law und Matt Damon so als deutsche Vita-Movie in Erinnerung.
Ja. Alles Talented Mr. Ripley.
Sehr hell. Man spürt auch so die Hitze da an der Amalfi-Küste und so. Und der neue Ripley ist das Gegenteil davon. Der ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten und wirklich sehr düster.
Und eine Serie. Es ist jetzt in dem noch nicht ein Film, sondern ich glaube 8 Folgen hat die erste Staffel. Knapp 7 Stunden. Und da habe ich mich am Anfang gefragt,
warum?
Ja, haben die genug Handlung für 7 Stunden?
Weil ich finde der talentierte Mr. Ripley und auch der Alain Delon-Film sind ja super Filme.
Ja.
Komplett in sich geschlossen. Macht auch völlig Sinn, dass du das als Film zeigst. Warum als Serie? Und dann vor allen Dingen, wenn du jetzt schon anfängst mit erster Staffel, was wollen die denn dann noch zweite, dritte, vierte erzählen?
Naja, das ist der Gedanke. Aber da wird's, finde ich, spannend, weil Patricia Highsmith 4 weitere Ripley-Romane geschrieben hat. Deshalb war auch, als ich davon von diesem Projekt das erste Mal las, dass sie jetzt eine Serie daraus machen, habe ich mich ein bisschen darüber gewundert, dass sie wieder die ursprüngliche Fassung oder die Urgeschichte nehmen, Band 1, wie auch immer, und nicht mal einen Schritt weiter gehen, sondern eine der noch nicht filmerisch oder TV-technisch erzählten Geschichten.
Aber dann sag doch mal, ist das was?
Ich finde es total interessant. Also es ist wohl so, dass die neue Serie am dichtesten am Roman dran sein soll. Ich habe den nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber so viel dazu, was man nochmal Neues irgendwie da überhaupt dazu dichten kann, ne? Oder wie man das eben neu filmisch umsetzt. Und ja, nur nochmal zur Erinnerung, ne? Ripley ist eben eigentlich so ein kleinkrimineller Betrüger, der dann aber durch Zufälle sozusagen oder durch ein Missverständnis darauf angesetzt wird, einen vermeintlich alten Bekannten aus Europa zurück in die USA zu holen. Also der Vater sorgt sich um den Sohn und möchte eigentlich, dass der die Familiengeschäfte übernimmt. Der Sohn tingelt aber irgendwie durch Südeuropa und lässt es sich richtig, richtig gut gehen. Und daraufhin wird eben Ripley auf ihn angesetzt, um ihn zurückzuholen und sich so als Schulfreund oder Studienfreund auszugeben. Und Ripley mutiert dann aber quasi vom Kleinkriminellen zum Serienmörder und nimmt dessen Identität an. Ja, und das Besondere ist eigentlich, dass er halt nicht gefasst wird. Dass er halt quasi ein Täter ist und so ein Held, der eben nicht die Konsequenzen seiner Taten spüren muss, sondern der halt damit davonkommt und sich weiterhin dann ein schönes Leben macht.
Ich habe mich schon immer gefragt, ne, welche Eltern oder welcher Vater setzt einen Kleinkriminellen an, um seinen Sohn von einer Europatour zurückzubringen? Das ist doch, also, das ist doch ein Fehler in the making.
Er weiß ja nicht, dass er kriminell ist.
Er weiß ja nicht, dass er kriminell ist.
Er denkt, die wären Freunde und er hat schon versucht, die ganzen anderen Freunde auf ihn anzusetzen.
Ach, das ist auch sozusagen die Prämisse. Also es klang eben so, als wenn er weiß, dass er kleinkriminell ist und gesagt hat, du kriegst ihn dann zurück. Okay, dann.
Nein, und er hat auch mit anderen Freunden schon vorab gesprochen, die haben aber sich alle nicht bereit erklärt, dorthin zu reisen und den Sohnemann wieder einzufangen. Und dann landet er bei dem Thomas Ripley.
Also kein sehr beliebter Sohn sozusagen.
Ja, oder beziehungsweise.
Also wenn du gute Freunde, ne?
Ja, oder wenn Tim jetzt wieder, wie er das häufig ja so macht, durch Südeuropa tingelt, an der Côte d'Azur, wieder Champagner schlürfend sitzt, Monaco, Monte Carlo, alles, ne?
Und das ganze Programm,
und,
klar.
Ne? Und deine Frau würde mich anrufen und sagen, ey, hol den Jungen mal wieder zurück. Ey, ich wäre sofort da.
Würdest du machen?
Ja, dann würde ich weiter mit ihm rumreiten.
Ja, genau, das ist ja im Prinzip auch das, was Ripley macht.
Ich würde mich dann so an ihn ranhängen.
Ja, und dann würdest du hier noch von Tims Frau dann so deine ganzen Expenses zahlen lassen. Ne? Und sagst hier, ja, ich überrede Tim wirklich.
Ey, es dauert,
stark,
ey, keine Ahnung. Was höre ich denn da im Hintergrund? Ist das Wassergeplätscher? Ja, ey, wir sitzen an so einer Poolparty. Na, egal. Aber also du sagst, das lohnt sich. Also du scheinst es ja auch gesehen
zu haben. Ich habe es noch nicht ganz bis zum Ende geguckt. Ich finde es aber auch, wie Anja sagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Den Angang erstmal ist in Schwarz-Weiß alles zu drehen. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, weil wir haben gerade auch über den Film mit Matt Damon und Jude Law und der lebt von dieser Atmosphäre der Sonne und dem tollen Leben da. Und also aber diese Farben halt auch und der nimmt mich so mit in diese Welt rein und ich möchte auch gerne an der Côte d'Azur sein, wenn ich den Film gucke. Oder beziehungsweise Côte d'Azur ist ja Quatsch. Amalfi-Küste ist es ja. Ich möchte da auch gerne sein. Das geht natürlich verloren durch dieses Schwarz-Weiße. Aber dadurch gewinnt der Film was anderes. Also hat mir so...
Die Serie,
Entschuldigung. So ein Hitchcock-Gefühl. Also er nimmt mich so in die 50er, 60er Jahre mehr mit rein und in diese Zeit. Und irgendwie...
Also ist er thrillerig? Ist die
ja,
Serie
total.
Thrillerig?
Ja, ich finde wirklich, dass es richtig, richtig düster ist und dass es viel mehr diesen Psychothriller-Charakter hat,
genau,
den die Figur ja auch ursprünglich hergibt. Ne? Und ich finde auch, Andrew Scott ist ja gerade so der Mann der Stunde, dass der das wirklich auch fantastisch spielt. Also der hat in seinem Gesicht so viele Facetten gleichzeitig, also dass er so eine Traurigkeit, so eine Einsamkeit, so eine Zerrissenheit, aber dann eben auch dieses perfide, morbide, Psychopathenmäßige.
Ja, aber das finde ich.
Alles gleichzeitig halt so gut verkörpern kann. Ne? Und man nimmt ihm das ab. Und das fand ich auch so krass, weil ich, obwohl man die Handlung ja auch kennt und weiß, was er noch alles machen wird, ne, ganz viel Mitgefühl mit ihm hatte. Weil der ja lieber jemand, also der ist ja lieber jemand Falsches, der aber irgendwie da gesehen und anerkannt wird, als dass er ein unbekannter niemand ist, der aber halt ein echter Mensch ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, total. Aber weißt du, warum mich das erinnert? Haben wir auch drüber gesprochen. Es gibt ja viele dieser Filme, ne? Also Talent, Mr. Ripley, dann Saltburn mit genau. Barry Keoghan. Ja.
Muss ich sofort so dran denken.
Ne? Und da ist er, also man leidet ja mit Barry Keoghan und man leidet ja auch mit Matt Damon mit, ne? Und das finde ich cool, wenn du das sagst, dass es bei Andrew Scott auch so ist, weil du denkst immer, ach, die anderen haben alles und du hast gar nichts und am Ende entpuppt sich das so als, ey, du bist ein richtig fieser, mieser Sack. Barry und Matt.
Ja, das stimmt. Nur wobei bei denen halt, wo ich immer so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist, dass meine Meinung von einem Trickbetrüger oder von Menschen, die sowas machen, dass die selbstbewusster auftreten, dass das mehr so Schauspieler von ihrer Grundnatur her sind. Ich musste immer dran denken, eine befreundete Familie meiner, also das war die Tochter einer Freundin meiner Mutter. Die hat einen Typen kennengelernt, das ist 20, 30 Jahre her. Und meine Mutter erzählte dann abends mal zu Hause so, ja, die hat jetzt, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, die hat einen neuen Freund, das ist ein Trickbetrüger, sagte meine Mutter damals. Und wie kommst du denn da drauf? Wie der auftritt, der ist redegewandt, der sieht blendend aus, das ist, als wenn der die ganze Zeit dir was verkaufen will. Ich schwöre euch, das wird kein gutes Ende nehmen.
Und
es war ein Trickbetrüger. Der hat die so gnadenlos ausgenommen und hat von der sich Kohle und Kohle und Kohle geliehen und die hat ihm das ständig überwiesen und irgendwann kam der große Knall, dann war der weg. Irgendwohin verschwunden irgendwie und meine Mutter hat immer danach gesagt, ich hab's euch gesagt, das ist ein Trickbetrüger.
Aber ich finde es spannend, dass du das sagst, weil es gibt einen Film mit Will Smith und Margot Robbie, wo er ja auch so einen Trickbetrüger spielt, ne, der diesen großen Coup macht. Der war mir viel zu gelackt und er war viel zu, also das war so ein Film, wo du gemerkt hast, er hat gesagt, ey, ich will richtig geil aussehen, es muss alles geil sein, ich bin der coolste Typ. Und das fand ich total doof. Ich fand bei Saltburn und auch beim Ripley, bei dem Film mit Matt Damon eigentlich interessant. Also ich sehe es auch so, also es ist so ein Mix, aber im Nachhinein kommt ja bei beiden raus, wie selbstbewusst die eigentlich sind. Also die haben sich ja zum Mäuschen gemacht. Ne?
Na gut, der Andrew Scott jetzt in dem neuen Ripley oder in der Ripley-Serie, das Spannende, wie er das spielt, ist, er ist praktisch am Anfang wie so ein weißes Blatt. Und diese Figur des Ripleys entwickelt sich immer mehr und er findet immer mehr Gefallen daran und wird auch immer besser in der Form wie er. Ne? Also am Anfang der Serie betrügt er einfach Leute in New York, indem er ein Inkasso-Unternehmen gegründet hat und denen Anrufe und Briefe schickt, dann, dass sie halt irgendwelche Rechnungen bezahlen soll. Das haut auch nicht immer hin. Und ab und einmal muss er auch fliehen dann. Aber das ist so, da hat er noch nicht diesen, in der Form diesen Nahkontakt, wie er später dann, wo er wirklich Leuten dann was vorspielt. Und das ist spannend an dieser Figur zu sehen, wie die sich immer weiter da rein entwickelt. Ich habe nur dran gehakt, weil häufig, du musst ja am Anfang irgendwas in jemanden sehen, damit du den irgendwie toll findest oder dem vertraust oder mit dem zusammen sein willst. Und das ist bei Saltburn auch so ein bisschen der Knackpunkt, irgendwie, dass diese Figur am Anfang gar nicht so richtig sympathisch ist, dass man immer gar nicht so richtig versteht, warum der reiche Sohn jetzt Interesse an diesem Jungen hat irgendwie und seine Freundschaft irgendwie sucht.
Ja, ich glaube, da spielt er auch so ein bisschen, das kommt heraus, dass er ja immer so ein Spielzeug jeden Sommer hatte, in Saltburn. Ne?
Das stimmt.
Dass er sich im Prinzip jeden Sommer so ein... Aber cool, also so wie ihr beide das erzählt, finde ich, ist das ja schön, dass sie aus dieser Patricia Highsmith Buchserie jetzt auch eine Serie gemacht haben, weil diese Figur anscheinend noch viel mehr auch Futter gibt. Ne?
Und es ist optisch einfach toll gemacht. Ja. Also ich finde wirklich, jede Kameraeinstellung sieht aus wie so eine alte Fotografie irgendwie. Und du könntest es direkt so dir irgendwie an die Wand hängen. Das ist wirklich mega. Und die Ausstattung ist super. Also die Herren laufen da natürlich nur irgendwie in fancy-schmancy-Leinenanzügen rum, ne? Und schicken Seidenhemden. Und Dakota Fanning ist quasi die neue Gwyneth Paltrow. Sie spielt die Marge, die Freundin von Dickie, und die hat auch irgendwie so die tollsten 60s-Sommerkleider irgendwie im deutschen.
Die finde ich echt mega.
Ja.
Also die hat schon damals am Anfang mit Denzel Washington wie hieß der Film nochmal?
Als er der
Man on Fire
ist.
Da war die schon so unfassbar. Ja. Und jetzt in Equalizer taucht sie dann ja im dritten Teil nochmal auf.
Genau, ganz lustig. Ja. Als wenn wir es abgesprochen hätten, mein Lieber. Die perfekte Überleitung. Nein, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich mir nochmal alle Equalizer-Filme angeguckt, weil jetzt der dritte bei Netflix auch läuft. Und in dem dritten Teil, also beziehungsweise ich habe diesen dritten Teil geguckt und ein, zwei Tage später habe ich dann die erste Folge von Ripley geguckt. Also, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Und der Ort an der Amalfi-Küste, wo das gedreht worden ist, Ripley, ist derselbe Ort,
nein,
in dem Equalizer 3 gedreht worden
ist. Ach, wie
ist. Geil. Nämlich Atrani heißt der Ort.
Und da möchte ich hin.
Und ja, total cool, ne?
Sieht sensationell.
Und der Ripley geht halt durch diese Straßen und diese engen Häuserschluchten da so durch. Und du denkst, hey, das kenne ich doch alles. Aber es ist genau dieselbe Szene, cool, wo Denzel Washington Equalizer 3 links läuft.
Obwohl der, also, wir können ja ganz kurz einen Recap machen von Equalizer, der Serie. Eins ist super, zwei fand ich schon schwach, drei braucht man nicht. Also auch wenn ich gut finde, und das sind Spoiler, dass der Held dieser einer Serie dann nicht Kapheister geht, sondern da bleibt.
Genau, das darf man spoilern, aber du hast recht. Der erste war wirklich genial, fand ich. Der zweite ein bisschen überdreht.
Aber du hast bestimmt neben Ripley, wie ich Timmy kenne, Tim ist ja unsere Cook-Machine. Ist dir das mal aufgefallen?
Ich weiß gar nicht, wann er das.
Ich auch nicht. Ich glaube, der schläft nicht.
Hat auch kein Mensch, ja.
Ich glaube, der schläft nicht. Guck Anja und mich an. Wir nach 10 Stunden Schlaf sehen immer noch aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und du mit deinen 30 Minuten Schönheitsschlaf, blendende, blühende Leben und 50 Serien und Filme geguckt.
Vielleicht ist das auch der Trick, ne? Vielleicht ist das Licht vom großen Fernseher, was jung hält.
Oder er hat wie bei Mission Impossible so eine Maske, also die er sich abends immer zu Hause abzieht und dann alle kommen alle immer an und so. Keine Ahnung.
Ihr könnt mich mal.
Was hast du denn? Also Ripley sagst du top.
Ripley sage ich top. Es ist keine leichte Kost, ne? Es ist kein entertaining Summer Movie oder sowas, ne? Eher schwerer. Aber ich finde, dass es wirklich richtig, richtig sehenswert ist und dass Andrew Scott ganz toll spielt und dass es interessant ist, mal so wirklich diese Psychoseite des Romans zu sehen.
Cool.
Gut, dann bin ich jetzt dran. Ich bleibe.
Wenn du willst.
Gerne. Ich bleibe bei Netflix, weil da habe ich etwas anderes mir angeguckt. Eine andere Serie, auch 8 Folgen.
Kommt
aus Deutschland und Österreich.
Deswegen hast du auch nie Zeit, wenn ich mich mit Tim treffen möchte. Der geht entweder mit dem Hund oder er guckt.
Oder trifft sich mit anderen Leuten. Das denk mal drüber nach.
Du musst dann so tun, als würdest du auch mit dem Hund spazieren gehen wollen. Oder mit ihm einen Film oder eine Serie gucken.
Mein verzweifelter Ruf nach Liebe und Freundschaft gehört. Und er schafft es trotzdem, mir da einen reinzupulen.
Es ist auch echt ein bisschen gemein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verlasse dieses Studio jetzt.
Du solltest noch was Nettes sagen.
Nein, ich bleib da.
Das ist so geil, wie der Gätchen.
Nee, machen wir jetzt.
Tatsachen verdreht.
Wir haben keine Zeit.
Tatsachen verdreht.
Wir haben keine Zeit. Ich möchte jetzt über die Serie sprechen. 8-teilige Serie, die du geguckt hast. So, Schluss aus. Anja, red mal mit deinem Typen.
Erzähl, Tim, was hast du geschaut?
Ich habe Crooks geguckt. Eine deutsch-österreichische Co-Produktion produziert von Wiedemann und Berg.
Oh.
Bekannt durch den Serienhit 4 Blocks. Oder nicht 4 Blocks heißt das gar nicht, es heißt 4 Blocks.
Und übrigens Das Leben der Anderen, möchte ich immer noch sagen, ne?
Ja.
Haben
viele tolle Sachen gemacht. In letzter Zeit auch ein paar Sachen, da haben wir schon drüber gesprochen, die uns nicht so gut gefallen haben. Ich glaube, bei Tiesto waren sie auch mit drin, ne? Und Asbest. Jetzt mit Crooks haben sie eine neue Gauner-Serie, weil Crooks heißt ja übersetzt Gauner, eine neue Gangster-Serie am Start bei Netflix. Und die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Oh, okay.
Ja, wirklich sehr, sehr gut. Und vielleicht einmal ganz kurz zur Story. Es geht um einen Safe-Knacker, Charlie, gespielt von Frederik Lau, auch im 4 Blocks-Umfeld ein bekanntes Gesicht, hat er ja auch mitgespielt. Ohnehin, in dieser Serie sind viele bekannte Gesichter aus 4 Blocks, die dort wieder auftauchen. Also, er spielt Charlie, ein Safe-Knacker, der im Gefängnis gesessen hat, jetzt aber draußen ist, eine neue Freundin gefunden hat, die einen Sohn hat und er will nicht wieder auf die schiefe Bahn kommen, arbeitet beruflich dann als Schlüsseldienst. Aber seine Vergangenheit holt ihn, kennt man aus vielen Serien und Filmen, seine Vergangenheit holt ihn ein. Und ehemalige Komplizen drängen ihn am Anfang dazu und zwingen ihn dann letztendlich dazu, bei einem Coup mitzumachen. Und zwar in einem Untergeschoss eines Beauty Shops ist ein großer Safe, der zu einem Clan gehört, einem arabischen Clan. Und den wollen sie aufmachen, weil dort drin eine große Münze, oder nicht eine große, eine Münze, die geklaut worden ist und die sehr, sehr viel wert ist, um die zu klauen. Und wie man sich vorstellen kann, und wir wollen das gar nicht so viel spoilern, geht dieser Coup gründlich schief und Charlie muss gemeinsam mit Josef, das ist das Mitglied der österreichischen Mafia, ein Fahrer für die österreichische Mafia, gespielt von Christoph Krutzler, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt Krutzler richtig ausgesprochen, die beiden bilden ein ungleiches Duo und fliehen dann vor unterschiedlichsten Leuten, vor der Polizei, vor der serbischen Mafia, vor den Russen und vor den von dem arabischen Clans sind sie auf der Flucht.
Also richtig Ärger.
Richtig Ärger, genau. Und nein, das ganze Ding ist wirklich, es startet richtig, richtig gut, hat ein super Tempo, tolle Schnitte, gute Ideen. Hat zwischendurch so eine kleine, geht ein bisschen die Puste aus, muss man schon sagen.
Weil das Tempo zu hoch ist oder weil sie sich Zeit nehmen?
Weil das Tempo zu hoch ist dann irgendwie. Okay. Und dann die Story da so ein bisschen durchhängt dann zwischendurch mal. Aber dann zum Schluss hin nimmt das nochmal richtig Fahrt auf ein richtig großes, fulminantes Finale. Und mir hat die Serie richtig Spaß gemacht, weil ich die so platt jetzt, ihr habt an meiner Story ja gerade gelauscht, so platt die Story vielleicht im ersten Moment daherkommt und so gelernt, platt ist nicht der richtige Ausdruck, glaube ich, so gelernt das ist und man hat da sofort so ein Bild vor Augen. So nette Ideen haben die dann aber da drin irgendwie und es gibt immer noch mal so einen besonderen Twist, den das Ding hat, was viel Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe mich verliebt in Christoph Krutzler, also der diesen Josef spielt, der also auch Frederik Lau spielt toll. Alle spielen toll in dieser Serie, finde ich. Aber vorhin der Krutzler ist, ich kannte den vorher nicht, das ist ein richtiger Gewinn und ich habe diesen Charakter, den der spielt, richtig ins Herz geschlossen.
Der hat mich ja auch bei der Stange gehalten, muss ich sagen. Ich habe bislang nur die ersten zwei Folgen Crooks gesehen und ja, zugegebenermaßen am Anfang auch so innerlich ein bisschen mit den Augen gerollt, als halt wieder und wieder dieselben Nasen von allen 3, 4 Serien davor irgendwie aufgetaucht sind. Aber dann hat mich Frederik Lau damit versöhnt, dass er wirklich gut spielt. Mhm. Und eben Christoph Krutzler, der ja mit dem Regisseur von Crooks, Marvin Krenn, auch schon Rambock gedreht hat. Sagt euch das zufällig was? Das war mal so ein Zombie-Film, der, also ich glaube auch eine österreichische Produktion, die aber in Berlin spielt und die im Rahmen von der ZDF-Reihe Das kleine Fernsehspiel dann irgendwann auch ausgestrahlt wurde.
Ach, cool.
Und den fand ich nämlich richtig gut. Den hat mir damals auch mein Mann empfohlen. Und der, das war wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und ich dachte, ach, der kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich festgestellt, das ist genau der. Und der ist wirklich ein toller Charakter und ein super Schauspieler.
Aber der klingt so, also keine Ahnung, warum ich das reininterpretiere, als wenn er so ein Tollpatsch wäre. Oder ist er in der Serie?
Nee, er ist eher so ein Typ, also die beiden, Lau und Krutzler, die sind im Duo so ein bisschen so wie Terence Hill und Bud Spencer.
Ah, geil.
Also er ist auch so ein Bud Spencer Typ. Also ja, er ist rundlich, aber er kann auch ordentlich zuhauen und auch einstecken. Aber er ist so ein herzensguter Typ in dieser Serie.
Geil.
Und das ist das, auch der Charakter von dem Freddy Lau ist eigentlich jemand, mit dem man mitsympathisiert. Der will das alles nicht, der kommt da so rein, aber auch ganz glaubwürdig wird er da wieder reingezogen. Ich finde ist auch wirklich nicht zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja häufig in so einer Konstellation, dass du denkst, warum machen die das jetzt so? Das hatte ich gar nicht da. Und das ist, glaube ich, die Stärke der Serie, ist, dass du zwei Charaktere da hast, die sympathisch sind und mit denen du mitfieberst auch. Und das war bei den letzten dieser deutschen Clan-Gangster-Serien das Problem, dass da niemand richtig sympathisch war.
Ja.
Also und aber das, was Anja gerade gesagt hat, stimmt. Das habe ich im Umfeld um sie sehr häufig gehört, jetzt, dass Leute gesagt haben: oh, schon wieder eine Clan-Serie, schon wieder können die nicht immer was anderes machen. Den Vorwurf müssen sie, glaube ich, auch anhören, aber sie lösen es wirklich gut. Und das Ding hat ordentlich Tempo, macht Spaß. Vielleicht auch noch ganz kurz zu erzählen, es ist am Ende nicht eine Geschichte, die nur in Berlin spielt, das ist der Anfangspunkt, sondern ich habe gerade gesagt, der Josef, also der von dem Krutzler gespielt wird, kommt aus Wien. Also Wien spielt eine große Rolle und Marseille. Also es sind diese drei Städte, wo die, wie so ein Roadmovie dann, die Jagd dann hin und her geht.
Aber es ist ja auch schön, wenn man ein Genre, das ja, wie alle schon gesagt haben, auch in dieser Runde, schon so häufig sag ich mal, Thema oder zentraler Punkt einer Geschichte oder Serie oder eines Films war, dass man neu, also trotzdem eine neue Farbe kriegt und trotzdem begeistern kann, ne? Also weil ich hätte momentan ehrlich gesagt keinen Bock auf noch eine Gangster-Serie.
Ja, und ich muss auch sagen, mich hat's halt hardcore gestresst, dass die so viele Fehler machen, ne? Und dass alle irgendwie so nach und nach durchdrehen und keiner da irgendwie mal die Ruhe und die Nerven behält und dann sich halt diese ganze Situation immer verschlimmert. Also das kann ich manchmal auch nicht aushalten, weil ich einfach denke, das ist, also ich werfe denen gar nicht vor, dass es hanebüchen wäre oder unrealistisch oder ne, das, ne, meinetwegen kann das alles der Geschichte auch dienlich sein, aber es macht mich so wahnsinnig, ne?
Ja.
Zum Beispiel, also vielleicht dürfen wir eine Szene erzählen, als die versuchen, am Potsdamer Platz unten an das Schließfach ranzukommen, ne? Mhm. Und das gerade von der Polizei wegen einer anonymen Bombendrohung abgesperrt ist. Und Frederik Lau halt versucht, als Charlie da die Polizistin kurz zu bequatschen, um an dieses Schließfach zu kommen. Und dann kommt erst hier Josef, so lieb ich ihn hab, ne, da versucht die Polizistin zu bestechen, dann will die eine Personenkontrolle mit denen machen und der andere Österreicher holt dann erstmal direkt die Knallere raus. Und dann sind sie natürlich auf der Flucht. Und damit geht's ja auch quasi so los, dass sie dann so auf der Flucht sind. Aber sowas passiert andauernd, ne, dass immer was, also dass andauernd jemand durchdreht und die ganze Situation noch schlimmer und noch verhängnisvoller und noch auswegloser macht. Und das macht mich fertig.
Ja, mir hat das Spaß gemacht. Also aber das ist halt auch, wenn du es über 8 Folgen, ne, da muss ja auch irgendwie was passieren. Und gut, ich gehe mittlerweile an solche Filme und Serien auch mit dem Angang ran, dass es muss nicht alles realistisch sein. Ne?
Nee, das darf man
also
auch gar nicht.
Also, aber ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, es ist ja auch dann die Freundin von dem Charlie, die Samira, die ja einen kleinen Sohn hat und die dann auch mit bedroht wird und er schickt sie dann nach Marseille. Also sagt, du pack all deine Sachen zusammen, du musst jetzt mit dem Sohn fliehen und nach Marseille fliehen. Sie ist ist vom Beruf Tierärztin und es geht ihr eigentlich auch so ganz gut. Die hat dann ihren festen Lebensmittelpunkt in Berlin. Und eigentlich ohne groß drüber nachzudenken, schnappt sie sich ihr Kind und in so einer Übernachtaktion haut sie ab. Da habe ich mich auch gefragt.
Das ist Liebe.
Und Vertrauen.
Ist es das? Würdest du das machen, Anja? Wenn der jetzt dein Mann auf einmal ankommt und sagt, ey Anja, ich habe so eine Scheiße gebaut, da die Polizei ist hinter mir her, die Russen sind hinter mir her, der arabische Clans, wir müssen fliehen.
Na, wahrscheinlich schon. Aber das ist ja ganz
wie wahrscheinlich schon was.
Also wahrscheinlich würde ich dann schon mit ihm fliehen.
Ach so, okay, ja? Das klang ihm so. Wahrscheinlich schon würde ich dann.
Oder würdest du in der Nacht drüber nachdenken nochmal?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal mit ihm vernünftig sprechen. Ne? Aber ich meine, gut, die hatten jetzt auch
ein bisschen Zeit. Lass mich mal 2 Tage drüber schlafen. Wenn du dann noch am Leben bist, dann komme ich mit.
Nein, aber was die in so Filmen ja immer sagen, vertrau mir. Die erklären immer nichts, die sagen einfach nur, vertrau mir. Wenn du mir vertraust, lass einfach.
Aber ist es denn eher eine, also ist es so, wie das klingt, also du hast Bud Spencer, Terence Hill gesagt, du hast auch so ein bisschen die Figur und diese Tollpatschigkeit und diese Fehlerquelle, die sie da ständig mit sich rumtragen, beschrieben. Ist es denn eher komödiantisch oder ist es eher wie Four Blocks, also
na, ist es kein Thriller? Es ist kein Four Blocks, es okay. Ist, es hat komödiantische Ansätze. Es ist ein Action-Thriller, so würde ich es nennen, mit einem humorvollen Action-Thriller.
Okay.
Also der viele spaßige Anleihen auch hat. Das kommt alleine durch die Österreicher, aber vielleicht geht uns Deutschen das nur so irgendwie, wenn wir uns das angucken. Ich finde ja also wenn die sprechen, selbst wenn sie böse Sachen sagen mit ihrem Dialekt, klingt es immer noch so ganz lieb und nett.
Das ist geil, wenn du irgendwie das kannst.
So, ne? Und das ist auch das vielleicht auch einmal ganz kurz, weil das vielleicht auch eine kleine Warnung für alle, die jetzt sagen, oh, das will ich mir angucken. Das mit dem Dialekt ist ein richtiges Problem, finde ich, weil
ich
50% der Dialoge nicht verstanden habe. Und angeblich gibt es laut Marvin Krenn auch eine synchronisierte deutsche Fassung. Ich habe die nicht gefunden. Vielleicht bin ich zu blöd dafür. Also bei mir wienern die immer so. Und du hast auf der einen Seite, und das ist denn schwierig, du hast auf der einen Seite diesen wirklich starken Wiener Akzent, der teilweise wirklich nicht zu verstehen ist. Und dann hast du auf der anderen Seite die arabischen Clan-Mitglieder, die die auch so nuscheln zahlen. Fick deine Familie. Und dann nuscheln sie darum. Und da verstehst du auch nicht immer alles. Deshalb, das ist schon ein bisschen anstrengend.
Muss man Untertitel einschalten im Notfall.
Geht das auch?
Ja klar, kannst du immer.
Deutsch für Hörgeschädigte kannst du ja anstellen.
Nee, also kannst du immer, aber du kannst immer Untertitel anstellen. Das ist ja das Gute. Oh, cool. Also zwei echt gute Serien, die ihr da geguckt habt. Ich habe mich mal ums Kino gekümmert in unserer großartigen Dreierrunde Kino oder Couch und habe mir ja einen Film angeguckt, der so ein bisschen, glaube ich, im Zuge all der Filme, die jetzt gerade laufen, ne, Dune, King Kong, Godzilla, was da alles kommt, vielleicht so ein bisschen untergeht, aber völlig zu Unrecht. Und zwar heißt der Monkey Man. Und Monkey Man ist das Regiedebüt, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, spielt auch die Hauptrolle von Dev Patel. Kennen alle, glaube ich, aus Slumdog Millionär. Dadurch ist er damals berühmt geworden. Hat dann in unterschiedlichen Filmen mitgespielt, unter anderem The Last Airbender. Für ihn selber der schlechteste Film, in dem er jemals mitgemacht hat. Also da, das war wirklich ein Katastrophenfilm. Und dann hat er in einem Film mitgespielt, der mir immer noch, und den kann ich allen nur ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, mitgespielt haben, Nicole Kidman, Lion heißt er. Basiert auf einer wahren Geschichte. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diesen Film denke. Unfassbar. Das Schicksal eines kleinen indischen Jungen, der von einer australischen Familie adoptiert wird und dann mit Hilfe von Google Maps versucht, seine echte Familie wiederzufinden. Es ist so hochdramatisch, rührt zu Tränen. Man sitzt teilweise da und weiß überhaupt nicht mehr, wohin und vorne ist. Das ist in diesem Fall jetzt anders, denn ich fasse es mal mit einem Wort zusammen. Es handelt sich dabei eigentlich um einen Rachefeldzug. Also es ist ein Action-Rache-Thriller. Und es geht im Prinzip darum, dass ein Massaker in dem Heimatdorf des Hauptdarstellers stattfindet, bei dem die Mutter von Dev Patel zu Tode kommt. Und Dev Patel, einen jungen Mann, spielt, der sich dann in den Slums einer indischen Großstadt versucht durchzuschlagen und so ein bisschen durch sein persönliches Schicksal emotional relativ tump ist und taub und zieht immer eine Affenmaske auf und geht in diese MMA-Fights, nennt man das ja in dem Fall nicht, aber in diese Kämpfe und lässt sich da regelmäßig einmal kreuz und quer durch den Ring prügeln. Das ist sozusagen seine Selbstkasteiung. Und irgendwann kriegt er dann die Gelegenheit, Rache zu üben. Und also emotional explodiert er dann und sinnt auf Rache, um seine Mutter zu rächen, weil die einem korrupten Polizisten oder Polizeichef zum Opfer gefallen ist, der das Massaker damals angerichtet hat, und infiltriert im Prinzip so einen Club, in dem die Politik und alle ein- und ausgehen, und arbeitet sich da langsam hoch. Und Rest brauche ich jetzt nicht zu erzählen, kann man sich ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Das, was ich, also ich mag Dev Patel total, und der ist ja genauso wie Keanu Reeves damals auch bei
John Wick.
Bei John Wick, vielen Dank. Ja, auch eher so ein neuer Typ Actionheld ist, ne? Also Keanu Reeves ist jetzt ja nicht der Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger Typ, ne? Also überbordend mit Muskeln, sondern er ist ja eher so ein bisschen der tragische Held auch. Ist Dev Patel in diesem Fall das auch? Und ich finde, ich liebe ja indische Filme, ne? Also ich finde die Atmosphäre, die Art und Weise, wie es gesellschaftlich, religiös da abgeht, vor allen Dingen die Kultur, die Menschen, wie das da auch wirklich durfte. Ich war einmal in Indien für Dreharbeiten vor Ewigkeiten fürs ZDF. Das ist Wahnsinn in Mumbai, ne? Also auf den Straßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das kommt wieder, ne? Dieses Moloch, diese Power, diese Kraft. Und ich finde, die Actionsequenzen sind wirklich, wirklich beeindruckend. Also das ist, du sitzt da und denkst so, wow. Und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu, den ich total spannend finde. Der Dev Patel hat sich, glaube ich, relativ am Anfang, am zweiten oder dritten Drehtag, die Hand, den Finger gebrochen oder dislocated, ganz schlimm. Und das war in der Corona-Pandemie. Und sie konnten ihn nicht direkt behandeln wegen 1000 Sachen. Und er musste dann ausgeflogen werden. Und dann haben ihm die Ärzte gesagt, hör zu, das können wir alles jetzt richten und sowas, aber du musst 4, 6, 8 Wochen Pause machen. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Also ich muss in diesen Film zurück, weil ich bin die Hauptfigur, ich kämpfe die ganze Zeit, und hat das dann komplett durchgezogen. Und das war übrigens auch, soweit ich weiß, ein Streamerfilm, zwar ein Netflix-Film, ne?
Genau. Also
genau.
Also für mich, ich habe ihn noch nicht gesehen, leider. Ich kann auch gleich erzählen, warum ich es nicht geschafft habe, diesen Film bislang zu gucken. Weil ich aber so, ich bin so heiß auf diesen Film. Ich möchte den unbedingt gucken.
Bleib
aus,
heiß.
Aus mehreren Gründen. Erstmal, du hast es gerade gesagt oder angedeutet, das war ursprünglich für Netflix geplant, rein sofort auf Netflix das Ding rauszubringen. Dann hat Jordan Peele wohl eine Vorabversion des Films gesehen. Jordan Peele, cooler Typ, macht wirklich super Sachen, unter anderem diesen Film Nope.
Oder Get Out hat er gemacht. Ne?
Genau, großartig. Und wenn der etwas cool findet und sagt, nee, das könnt ihr nicht rein für die Streamer machen, das müsst ihr auf die große Leinwand bringen, dann ist das etwas, was mich schon mal neugierig macht. So, genau das hat er nämlich gesagt, dass John Peele mit Dev Patel gesprochen hat, du kannst das nicht nur rein zu Netflix, du musst das auf die große Leinwand, und hat dann, glaube ich, auch mit seiner Produktionsfirma diesen Bereich dann übernommen. Dann, Dev Patel, finde ich, toller Typ, toller Schauspieler. In so einer Rolle habe ich ihn nicht verortet. Nee. Oder wie du auch gerade gesagt hast, mit Keanu Reeves, schon eher sogar als ihn. Und ich habe Dev Patel ganz anders abgespeichert, ganz andere Filme gemacht. Deshalb finde ich das hochspannend, so jemanden in so einer Actionrolle zu sehen. Und dann habe ich den Trailer gesehen. Und der Trailer hat für mich sehr so John Wick-Anleihen. Also es ist der Film kommt, also jedenfalls das, was ich im Trailer gesehen habe, sehr, sehr düster rüber. Gute Action-Sequenzen, gute Kampfsequenzen. Ich bin großer Fan der John Wick-Filme. Und deshalb habe ich gesagt, das ist ein Ding, das musst du dir angucken.
Ja, aber das Spannende, Entschuldigung, wenn ich dich einmal kurz unterbreche, das Spannende ist, weil du John Wick gerade ansprichst. John Wick ist ja sehr stylisch, ne? Also wenn du dir alle Filme, also sehr, sehr stylisch. Und das ist Monkey Man halt nicht. Monkey Man ist stylisch, was die Kampfsequenzen, aber ansonsten ist da so viel, das ist richtig dreckig, ne? Ja. Auch diese Szenen, wenn er im Ring steht mit dieser mit dieser Affenmaske und was dann da ist, das ist schon, ey, also du spürst das. Es gibt einen richtig geilen indischen Film, mehrere natürlich, aber RRR, kennt ihr Triple R oder wie man den auch immer nennt, dieses 3-Stunden-Epos. Normalerweise ist es ja immer alles so hübsch, so clean, mit Gesangseinlagen, farbenprächtig. Und wie du es gerade gesagt hast, es ist düster, es hat so ganz viel Rot und es ist, hat richtig Power.
Und ist Dev Patel, also vielleicht erzähle ich erstmal die Geschichte, warum ich es nicht geschafft habe zu der Partie. Ja. Diese Pressevorführungen sind normalerweise für alle Leute da draußen, die das System nicht kennen, zu den unmöglichsten Zeiten im Leben. Um 10 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags. Irgendwie Zeiten, an denen normale arbeitende Menschen keine Zeit haben, ins Kino zu gehen, außer reine Filmkritiker. Ich habe leider immer noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel und schaffe das zeitlich immer nicht so. Jetzt war das Gute bei dem Film, der war relativ spät am Nachmittag. Ich glaube um 17 Uhr, 17.30 Uhr. Und ich habe eigentlich alles an dem Tag arbeitstechnisch so gelegt, dass ich da rechtzeitig hinkommen konnte. Dann war natürlich doch noch mal was. Hier wollte noch mal jemand was besprechen. Da mussten wir noch was klären. Und dann bin ich doch wieder losgehetzt aus der Redaktion und Richtung Kino gelaufen. Also ich bin durch die Hamburger City gelaufen, habe mich zweimal beinahe aufs Maul gepackt. Und es war so schlimm. Dann komme ich in dieses Kino rein. Ich komme ins Savoy Kino rein, an der Mönckebergstraße. Kein Mensch da. Ich gucke auf die Uhr. Es war kurz nach 5 Uhr. So, da waren da zwei junge Damen hinter der Kasse. Und ich so, wo geht's denn zur Pressevorführung hier? Und die haben mich angeguckt. Ich muss auch wirklich irgendwie, ich hab geschwitzt. Ich sah total abgehetzt aus. Hier ist heute keine Pressevorführung. Und
das ist Kinoverwirrung.
Da war ich im falschen Kino.
Oh
nein. Und die waren denn, und es gibt ja Leute, die so überhaupt nicht mitfühlend sind dann, ne? Weil ich stand da, schwitzte und war so, oh nee, und dann haben die mich mehr oder weniger, kicherten die da hinter ihrer Kasse, ne? Also, und ich bin wie so ein betröppelter Idiot. Du musst hier schnell weg, bevor es noch schlimmer wird irgendwie. Und es war dann im Abaton-Kino, glaube ich, war es irgendwie.
In Hamburg.
Und ich habe das Kino verwechselt.
Scheiße, das ist mir auch schon mal passiert, das ist ärgerlich.
Aber von meinem Problem zurück zu Dev Patel, ist er denn als Actionstar gut, weil...
Total.
Was ich nicht wusste, dass Dev Patel hat einen schwarzen Gurt im Taekwondo und ist erfahrener Kampfsportler. Wusste ich nicht, aber er setzt das gut um.
Ja, ich finde vor allen Dingen, weil er ja überhaupt nicht der Typ ist, ne? Also er ist ja noch weniger Typ, also Keanu Reeves, und nochmal, um da nicht jetzt wieder böse Zungen da draußen zu provozieren, ist auf dem, er ist natürlich ein Actionheld, er hat es ja unter Beweis gestellt, Point Break und ne, auch The Matrix und sowas, aber er ist ja nicht der offensichtliche Superheld, das wollte ich damit nur sagen. Mhm. Ne? Aber Dev Patel ist ja, hat ja bisher auch in der, ne, also Best Exotic Marigold Hotel und die Sachen, die er gemacht hat, ne, das sind ja alles Filme, auch Slumdog Millionär, da hast du ihn gesehen, hast gesagt, das ist ein geiler Typ, aber er ist jetzt nicht der Action-Star. Und ich finde, er macht das großartig. Ich finde genau deswegen, ich finde, was du bei ihm einfach merkst, ist diese Wut, diese Verzweiflung, diese auch Orientierungslosigkeit, ne? Und vor allen Dingen auch sein Problem mit seiner Vergangenheit und mit der Geschichte, wie er das mit sich rumschleppt. Und ich finde, diese Actionsequenzen, wo es dann halt richtig zugeht, das tut auch weh. Ne? Also es gibt ja diese klassischen Schlägereien, die guckst du dir an und denkst so, okay, jetzt haben sie sich 25 Mal frontal ins Gesicht gehauen und keiner kippt um, warten wir noch mal eine halbe Stunde. Aber hier merkst du einfach, der geht da aus jeder Situation auch angesenkt raus. Und ich finde, er macht es, ich finde es toll, dass er als Schauspieler solche großartigen Rollen bisher bekleidet hat und gezeigt hat, was er kann, und jetzt mal so eine ganz andere Seite zeigt. Und die Kombination finde ich super. Und dann, wie gesagt, die Atmosphäre, auch diese Kultur, dieses Eintauchen in diesen Moloch. Ich kann euch nur sagen, und Tim hat es eben gerade auch schon angesprochen, wenn Jordan Peele sagt, kommt Leute, den müssen wir ins Kino bringen, dann heißt das schon was. Also geht bitte ins Kino, guckt ihn euch an, der Film hat es definitiv verdient.
Und ich finde ja auch gerade toll, wenn Actionhelden halt nicht diese aufgepumpten Muskelprotze sind, sondern irgendwie schmächtigere, spielerige Typen, wie eben auch John Wick.
Oder Steven.
Genau, oder ich. Ne? Also ich finde es schön, ja, dass ich in der, ne, John Wick, Dev Patel, Steven.
Die verleihen dann der Figur auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Tiefe, ne? Weil die eben nicht nur diesen reinen Muskelangang
da haben. Genau, aber was du gerade sagst, das kann er halt als Schauspieler, ne? Also er kann das andere zeigen. Und ich finde, auch für alle, die jetzt sagen, Dev Patel habe ich noch nie gehört, also wer von euch noch nicht da draußen Slumdog Millionär geguckt hat, guckt ihn euch an. Das ist wirklich immer noch ein großartiger Film. Und wie gesagt, Lion kann ich allen nur ans Herz legen. Schaut es euch an.
Und The Newsroom.
Ja.
Eine Serie über einen amerikanischen TV-Sender oder die Nachrichtenredaktion eines amerikanischen TV-Senders. Eine der besten Serien, die es je gegeben hat. Leider ist die dann irgendwann, hat man damit aufgehört. Aber da spielt er auch mit. Und vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil ihr wisst ja, ich habe immer eine Sache mehr geguckt als ihr. und ja, wenn ich jetzt...
Stimmt,
man muss ja, wenn es mal was Gutes gibt, muss man da auch drüber sprechen.
Ich schlafe gerade ein, weil das zieht sich durch unsere Freundschaft.
Also Anja, hör zu.
Nee, ich gehe mit ihm Eis essen. Ich bestelle eine Kugel, er bestellt zwei mit Sahne und Streusel und Erdbeersoße. Okay, erzähl. Erzähl du, der alles guckt.
Ihr habt das vorhin selbst gesagt. So, ach Mann. Also, nein, wir wollen ja, wenn richtig gute Sachen laufen, wir wollen ja auch alle darüber informieren, was sie gucken sollen. Und irgendwie ist es diese Woche irgendwie so eine Netflix-Aufzeichnung gefühlt hier, weil es auch bei Netflix läuft. Und also wir kritisieren Netflix auch häufig genug, für wie viel Schrott da läuft. Aber da haben sie jetzt wirklich, finde ich, was sehr, sehr Schönes am Start. Und das Ding heißt Scoop, ein royales Interview.
Das finde ich großartig.
Einmal ganz kurz, die Story ist ganz schnell erzählt auch. Es geht um das berühmt-berüchtigte Interview, was Prinz Andrew der BBC gegeben hat, nachdem der Jeffrey Epstein-Skandal wirklich richtig hochgekocht ist, Epstein festgenommen worden ist, dann sich sehr umgebracht hat und die Freundschaft von Prinz Andrew zu Epstein auch immer größere Wellen schlug und immer mehr Fragen auch aufwarf, dass er sich letztendlich dazu genötigt fühlte, der BBC ein Interview zu geben, um mit diesen Vorwürfen rein klar Schiff zu machen und vor allem auch sein Image zu retten. Und ohne das jetzt auch zu spoilern, das glaube ich wissen auch soweit alle, dass dieses Interview genau das Gegenteil bewirkt hat und ihm komplett um die Ohren geflogen ist.
Erzähl du mir mal weiter. Es gibt eine Sache, die mir gerade einfällt zu diesem Interview, die ich so großartig
finde. Hau raus.
Ich meine, erstmal ganz im Ernst, ne? Die royale Familie hat, glaube ich, 17.000 Medienberatungen oder MedienberaterInnen, die da sitzen und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Dann sagt er, ich setze dich dahin und gebe ein Interview. Dann gibt es doch diese, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, aber diese Geschichte ist doch, dass er sagt, er leidet an einer seltenen Krankheit, durch die er nicht schwitzt.
Genau, also ihm wird vorgeworfen von der Interviewerin, dass sie sagt, eines seiner Opfer, die ihn auch angezeigt hat, er hätte gesagt, sie hätten dauernd seien in einem Club gewesen und hätten zusammen getanzt und er hätte sehr, sehr geschwitzt, während sie getanzt haben. Und dann sagt er, das leidet, kann alles so, das stimmt so alles nicht, weil ich kann nicht schwitzen.
Ja, genau. Er leidet an einer Krankheit oder er, das ist seine Superkraft, sozusagen, dass er nicht schwitzt. Und dann, glaube ich, haben ihm innerhalb von einer halben Stunde alle britischen Medien 35.000 Videos plus Fotos hingeballert, wo du einfach siehst, dass er schwitzt.
Das ist auch einfach unglaublich dumm.
Also, es ist unheimlich, ja, aber du musst, und das macht Rufus Sewell, ich glaube, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der den Prinz Andrew in Scoop spielt, spielt den grandios. Also nicht nur, dass er ihm sehr ähnlich sieht, auch finde ich, er spielt ihn so grandios, weil Prinz Andrew, das Bild, was in diesem Film von ihm gezeichnet wird, ist von einem Mann, der man vor sich selbst auch schützen muss irgendwie und der auch gar nicht umreißt, um was es da geht, der auch überhaupt kein Gefühl dafür hat, auch Gefühl für die Opfer hat und irgendwie, ja, irgendwie ein Verständnis dafür, dass er irgendwas falsch gemacht hat oder dass er sich mit Leuten abgegeben hat, die schlimme Dinge getan haben. Also wie weit er involviert war in diesen schlimmen Dingen, ist ja bis heute nicht hundertprozentig geklärt, wobei, das habe ich jetzt noch gelesen, das Königshaus über 14 Millionen Euro an Vergleichskosten gehabt hat im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Gerichtsverhandlungen auch, die dann da liefen irgendwie. Also die zahlen nicht 14 Millionen Euro, wenn sie nicht irgendwas unter den Tisch kehren wollen halt.
Aber was ich mich da auch frage, Entschuldigung, Anne, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte nur sagen, das veranschaulicht ja auch genau die Szene, die ihr eben geschildert habt, ne? Dass er halt null Mitgefühl damit hat, wenn seine direkte Antwort auf diese Tanzfrage mit dem Opfer halt ist, dass er nicht geschwitzt hat, ne? Und er dann halt wirklich 0,0 an das Opfer denkt.
Ja. Ne?
Was? Das, aber auch auf der anderen Seite, das ist ja der Glaube auch, glaube ich. Das ist ja dann wieder typisch dieser Level, ne, auf dem sich ja auch die königliche Familie bewegt. Dass er glaubt, wenn er sagt, er kann nicht schwitzen, dass das alle dann sagen, oh ja, das, der Prinz
Andrew. Das ist ja, das erklärt jetzt alles.
Genau, wo du sagst, das, was ist, also, was, in welchem Kontext sagst du das? Ne, also, was glaubst du passiert in der Sekunde, wenn du sagst, nee, ich kann nicht schwitzen, das stimmt nicht. Sagt doch jeder, was für ein Bullshit. Das provoziert doch im Prinzip die Öffentlichkeit dazu, zu gucken, was gibt es an Material?
Aber ich glaube, das zeichnet nur die Verzweiflung dieses Mannes in diesem Interview, weil er an einem Punkt war, der wusste keinen Ausweg mehr da. Also weil ne, die Vorwürfe immer schlimmer wurden. Und dann, ich glaube, denkst du dir irgendwie so eine Scheiße aus? Irgendwie in der kleinsten Hoffnung, dass es jemand oder dass die Leute draußen das glauben und dass das Thema damit durch ist. Ich meine, du hast mal Boris Becker interviewt, nachdem er aus dem Gefängnis kam, Steven. Und ich finde bei Boris Becker immer noch, es ist ja so ein Running Gag, diese Geschichte damals mit dem Samenraub. Ich meine, wie kann man ernsthaft auf die Idee kommen, irgendwie eine Schwangerschaft einer Frau mit Samenraub? Ja, das war Samenraub. Das war gar nicht richtiger Sex, den wir da hatten und ich wollte gar nicht dieses Kind irgendwie. Das ist, glaube ich, auch ja aus einer Verzweiflung heraus irgendwie so, oh, ich weiß nicht mal, was ich... Und dann denkst du dir irgendwie so ein Mist aus.
Die Frage ist nur, es gibt ja dieses Interview. Also warum dreht man das nochmal neu in einer Zusammensetzung mit Gillian oder Gillian Anderson und Rufus Sewell?
Guter Punkt. Das hat die BBC selbst auch gefragt, die sich, glaube ich, sehr verärgert über diesen Film ist. Und das ist
war mein Ohrring.
Dein Ohrring? Hat,
ja,
der wie, wo kommt der her?
Von meinem Ohr. Der wurde
von deinem Ohr, aber wieso?
Kopfhörer abgeschmettert.
Und ich kann nur sagen, aus dieser Distanz sieht das aus wie pures Gold.
Mein kleiner Goldklumpen ist abgekommen.
Krautsandgold. Deswegen hast du nichts geguckt. Ich war die ganze Zeit am Goldschürfen. Das, meine Damen und Herren. Okay.
Nein, also die BBC findet Scoop überhaupt nicht gut. Und das beantwortet auch die Frage, warum man diesen Film gedreht hat. Weil in dem Film es nicht nur um dieses Interview geht. Wobei das schon auch einen großen Raum zeitlich innerhalb des Films einnimmt, sondern es geht vor allem auch um die Arbeit der BBC und um die Arbeit der Journalisten, die rund um dieses Interview beteiligt waren. Also es geht um Sam McAllister, das ist die Frau gewesen, die letztendlich dieses Interview eingetütet hat für die BBC. Ich weiß gar nicht, ob es deren Job in der Form heute überhaupt noch gibt. Also die hat eigentlich, ist die nur dafür da, mit dem Management oder dem Prominenten direkt zu sprechen, um die dann als Gäste einzuladen für die Newsnight-Sendung dann. Und die klärt aber im Vorfeld immer schon genau ab, worüber auch gesprochen wird und dass es keine rote Linien gibt, dass über alles gesprochen wird und das ist etwas, was Prominente, Steven kennt das auch von deinen Interviews ja häufig dann auch, oder Anja, du genauso, also gerade Victoria Beckham auch getroffen, dass du vorab auch Sachen oder Listen bekommst mit Themen, über die nicht gesprochen werden.
Nee, weißt du, was ich viel schlimmer mittlerweile finde? Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Du musst mittlerweile ja im Vorwege deine Fragen einschicken. Und da sage ich, jetzt hört es irgendwann auf. Ne? Ich finde, wenn du dich bereit erklärst für ein Interview, dann setzt du dich hin und sprichst. Und jeder, und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind scheiße, auch in der Art und Weise, wie sie fragen und was sie machen, die gehören da auch nicht dazu. Aber ich finde, jeder, der da sitzt, hat ja das Recht zu sagen, das ist eine Frage, die ist mir zu privat, möchte ich nicht beantworten. Das sage ich auch jedes Mal, wenn ich in so ein Interview gehe, dann sag denen doch, sie möchte es nicht beantworten. Habe ich doch überhaupt gar kein Problem mit.
Ja.
Aber im Vorwege schon alle Fragen abzuschicken, damit die wissen, worum es geht, beziehungsweise, das finde ich total Quatsch.
Vor allen Dingen wird es halt dann ein unnatürliches Gespräch.
Genau.
Ne? Ich finde, das ist dann alles so, also ne, selbst wenn ich noch verstehen kann, dass sie sich inhaltlich darauf vorbereiten wollen, aber die Antworten werden dann halt auch so ein reines PR-Sprech.
Ja, vor allen Dingen, was willst du denn? Du sagst doch nicht, ich mache jetzt mal kurz eine Sachaufgabe mit Ihnen. Dörte fährt mit dem Fahrrad in den Supermarkt. Rechnen Sie das doch mal aus. Das passiert doch nicht, sondern die promoten ein Parfum, eine Klamottenlinie, einen Film, eine Serie, ein Album. Da weißt du doch, darum geht's. Und dann finde ich es immer so geil, dann sagen sie immer im Vorwege, und dann kommen wir ganz kurz, entschuldige, dass ich abschwiffe, dann sagen sie im Vorwege, ist mein persönlichstes Album, ich habe alles verarbeitet, von meinem, als er mich verlassen und betrogen hat, bis hin zu Pipapo. Und dann sitzt du im Interview und sagst so, ja, wie schwierig ist es, bla, fragst du was, das ist mir zu persönlich. Und dann denke ich in der Sekunde, warten Sie doch mal, aber du hast doch selber gesagt, du, also dann erzähl uns doch mal das, was du im Song erzählst, kannst du mir doch jetzt auch im Interview erzählen.
Ja, ja, also, nee, und das nimmt wirklich teilweise komplett absurde Formen an. Also, was alles verboten wird und worüber man nicht sprechen darf. Ich habe das ja mal auch erzählt in dem Podcast. Ich hatte mal ein Interview mit Jimmy Page und Robert Plant.
Ja.
Das war das erste Album, was die beiden nach Led Zeppelin aufgenommen hatten. Und ging damit auf Tour. Und dann bin extra nach Amerika geflogen für dieses Interview. Und als wir dann in Washington ankamen, wo das Interview war, kriegten wir dann von der PR-Dame, die dafür zuständig war, dann einen Schrieb rein, dass Fragen zu Led Zeppelin verboten waren. Aber das, hä, wie geht denn das? Also ihr beide seid die Köpfe von Led Zeppelin gewesen. Und ihr habt jetzt gefühlt 10, 20 Jahre nicht mehr zusammengearbeitet. Jetzt macht ihr wieder gemeinsam ein Album. Das ist doch klar, dass man da nochmal zurückgeht, auch auf das, was ihr früher gemacht habt und was sich verändert hat, wie auch immer. Deshalb muss man das Thema Led Zeppelin ansprechen. Das war verboten. Wir haben es trotzdem gemacht dann und da hat der Kollege es gleich bei der ersten Frage gemacht und nicht erstmal so ein paar andere Fragen, damit man so ein bisschen Grundstoff hat, abgewartet, sondern hat gleich mit einer Led Zeppelin-Frage, der Kollege von der Süddeutschen, mit dem ich das zusammen gemacht habe damals, das Ding rausgehauen und die haben das abgebrochen. Die sind aufgestanden und haben den Raum verlassen dann.
Hast du denn wenigstens Meilen gesammelt?
Ja. Das waren mehrere Interviews damals zum Glück. Also es war, wie Alanis Morissette hatten wir damals noch, Sheryl Crow, die Black Crowes. Also es war so eine kleine Interviewreise, die alle damals in Europa dann aufgetreten sind beim Rock am Ring und Co. Und deshalb war das da alles so zusammengepackt.
Aber jetzt zurück zu Scoop.
Zu Scoop, genau. Nein, was ich noch sagen wollte, es wird halt wirklich wunderbar die Arbeitsweise dieser Journalisten auch dargestellt und auch die Fehler, die innerhalb der BBC da sind, also auch in den Abstimmungsprozessen und letztendlich muss man sagen, diesen Scoop, den die BBC dann gelandet hat mit diesem Interview, ist alleine Sam McAllister zu verdanken, weil die gegen alle Widerstände auch innerhalb des Senders da hartnäckig geblieben ist und gesagt hat, nein, wir wollen diese Geschichte haben, wir müssen die ist wichtig, weil es, wie gesagt, ihr auch um die Opfer ging und überhaupt auch mal aufzuklären, was ist in diesem Epstein-Umfeld denn alles passiert. Und da hat sie viel, viel Gegenwind bekommen. Und natürlich würde die BBC sich jetzt gerne vor allem damit brüsten, irgendwie, was für ein cooler Laden sie sind und was für einen unglaublichen journalistischen Scoop sie gelandet haben. Hätten sie nicht ohne diese Frau. Und deshalb finden sie den Film per se blöd. Und jetzt hofft die BBC, aber das finde ich ganz schräg, hat ein BBC-Sprecher gesagt, es kommt demnächst eine Amazon Prime-Serie. Die heißt, glaube ich, Royal Scandal einfach nur. Und als Serie wird dieser Fall oder dieses Interview auch nochmal verarbeitet, dass das viel, viel besser sein wird als das, was jetzt bei Netflix läuft. Wir werden sehen.
Aber du fandest es cool.
Ich fand es sehr, sehr cool. Tolle Darsteller. Billy Piper als Sam McAllister spielt echt großartig. Gillian Anderson als die Frau, die dann das Interview auch führt, ist großartig. Rufus Sewell, habe ich schon gesagt, top besetzt. Und ich fand es spannende Geschichte. Also,
aber es ist ja, und es regt alles, was er sagt, ist Fakt. Ne?
Alles, was er sagt, ist Fakt, genau.
Also ist das denn dann... Also 1:1 im Prinzip das Interview nachgesprochen oder weißt du es nicht?
Die Interviewsequenzen haben sie mehr oder weniger nachgesprochen. Okay. Und das, was drumherum ist, ist natürlich ein bisschen, da waren jetzt nicht immer alle Leute dabei. Wobei dieser Film beruht auf den Memoiren von Sam McAllister. Also die hat das ja alles runtergeschrieben und erinnert sich hoffentlich sehr gut und daran, was alles passiert ist. Deshalb ist das, glaube ich, das gesamte Ding sehr, sehr nah an der Realität dran. Und wie gesagt, das Interview kann jeder sich so auch nochmal angucken im Original. Das ist einfach so gelaufen.
Zeigen die da noch Originalsequenzen aus dem Interview im Film?
Das alles, haben sie überall immer das Gesicht von Rufus Sewell, auch auf die Fotos, die es von Epstein und Andrew gab, immer die Fotos reingemorpht. Haben das wirklich gut gemacht.
Cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Bock noch mit euch ein bisschen länger zu sprechen, aber ich muss jetzt los, weil ich muss diese Woche mehr gucken als Tim.
Da hast du dir aber was vorgenommen, ne?
Ja, vor allen Dingen die Woche ist lang. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich guck mal, ich werde so random einfach so Serien zu Ende gucken, auch wenn ich da gar keinen Bock drauf habe. Und dann schmeiße ich einfach immer so einfach was rein.
Nee, du musst ja neue Sachen gucken.
Ja, meine ich ja. Random. Alles. Es gibt so viele Streamingdienste. Ich werde Serien finden, die du gar nicht gucken kannst.
Das machen wir einfach mal als Hausaufgabe fürs nächste Mal. Man muss auch nur reingucken.
Okay. Es wird spannend. Also Anja und ich, oder nee, wir sind ja zu dritt, aber können Anja und ich nicht eins sein? Also das, was wir gucken, rechnen wir auf gegen das von Tim?
Ja.
Das ist eigentlich viel besser.
Ich finde das fair.
Geben wir uns trotzdem random.
Und er widerspricht nicht, deswegen.
Genau, nee, weil er kann nicht, weil er tippt gerade am Telefon. Die Gelegenheit nutzen wir an. Es ist schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr alle zugehört habt. Wir sind nächste Woche wieder da.
Juhu.
Ja, gut. Ich dachte, ihr ladet mich jetzt aus, nachdem ihr euch so gegen mich...
Nein, wir haben uns nicht gegen dich verbündet. Außerdem ist nächste Woche die Woche vor der Fall Guy-Premiere.
Ja. Oh ja, genau.
Ne, da können wir uns vielleicht nochmal... Oh, ich habe noch eine zweite Aufgabe. Dann machen wir jetzt mal zwei Aufgaben. Wir suchen nochmal für uns den besten Filmstunt aller Zeiten.
Den besten Filmstunt aller Zeiten?
Ja.
Oh, da rattert schon. Das wird schwer.
Also den wir cineastisch am coolsten fanden. Also, ne, ob das jetzt spektakulär ist, lang ist... dramatisch ist, also den wir am coolsten fanden, auch umgesetzt.
Also als Action-Sequenz, eine ganze Sequenz oder so ein Stunt-Ding da drin?
Also ja, als Action, es kann auch eine Action-Sequenz sein. Also ich finde, es ist ja auch wichtig, dass es Teil eines Films ist oder einer Serie, die wir gut finden.
Gut, ich glaube, ich weiß schon, was ich...
Ich glaube, ich auch. Anja auch.
Nee, gut. Bei mir ist es immer so schwierig, ich kann mich nicht entscheiden. Ich komme wahrscheinlich wieder mit meinen Top 3 an.
Ja,
oder
okay.
Meinen Top 10.
Können wir auch, dann machen wir Top 3.
Und vielleicht da draußen kann jemand Anja ja auch helfen, dir so ein paar Vorschläge machen.
Ich habe ja da zum Glück einen sehr versierten Ehemann, ne? Der wird mir so einigen Input geben.
Dann sagen wir 3 gute Nacht. Tim muss zur Massage, ich zur Pediküre und bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.